Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Mit viel Pathos beschrieb die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris zum Abschluss des Parteitags der US-Demokraten ihre Vorstellung, das Präsidentenamt auszufüllen.
I will be a president who unites us around our highest aspirations. A president who leads and listens.
Sie werde eine Präsidentin sein, so Harris, die USA vereine gemäß höchster Ansprüche. Eine Präsidentin, die führen und die zuhören werde. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin in den USA über die Rede von Kamala Harris. Außerdem Abkühlung. Die Alarmstufe am NATO-Stützpunkt Geilenkirchen ist wieder gesenkt worden. Annäherung. Der indische Premier Modi hat die Ukraine besucht. Abwägung. Der französische Präsident Macron spricht mit den Fraktionen über die Regierungsbildung. Und der Hintergrund ab 18.40 Uhr dreht sich um den Deutschlandfunk-Programmschwerpunkt zum Klimaschutz. Es geht um Möglichkeiten angesichts der Sorge um die CO2-Erhöhung aktiv zu werden. Der Parteitag der US-Demokraten zur Nominierung von Vizepräsidentin Kamala Harris ist in Chicago zu Ende gegangen. Die Parteitagsregie hatte den Höhepunkt der viertägigen Versammlung ans Ende gesetzt, die programmatische Rede der 59-jährigen Präsidentschaftsbewerberin an die Delegierten und an das US-Fernsehpublikum. Doris Simon in Chicago hat das verfolgt für uns. Wo hat Kamala Harris die Schwerpunkte gesetzt?
Wir haben das eine eben gehört, aber in der Sache hat sie appelliert, diese Wahl sei eine Chance für alle Amerikaner, die Bitterkeit, den Zynismus, die spaltenden Kämpfe der Vergangenheit hinter sich zu lassen. Und sie hat betont, dass sie eine Präsidentin für alle Amerikanerinnen und Amerikaner sein wird, auch diejenigen, die sie nicht wählen. Inhaltlich hat sie Schwerpunkte gesetzt. Sie werde kämpfen für den Aufbau einer starken Mittelschicht, wie durch eine Wirtschaft, die sie eine Chancenwirtschaft nannte, in der jeder eine Chance auf Wettbewerb und Erfolg habe, zusammen mit arbeitenden Menschen, Unternehmen, um eben die Kosten im Gesundheitswesen, bei der Wohnungssuche und bei den Lebenshaltungskosten zu senken. Natürlich auch das Thema Abtreibung. Es gibt ja in vielen US-Bundesstaaten Abtreibungsverbote. Sie sagt, sie werde das bundesweite Recht auf Schwangerschaftsabbruch wieder einführen. Sie hat aber auch einen starken Akzent gelegt auf etwas, was jetzt nicht so unbedingt demokratisches Herzblut jedenfalls immer ist, nämlich, dass sie stark sein wird, wenn es um Amerikas Führungsanspruch in der Welt geht. Sie werde das Militär weiterhin zum stärksten Militär in der Welt machen. Sie werde dafür sorgen, dass Amerikas Rolle in der Welt gegenüber China auch weiterhin führend sei, hat sich für die Unterstützung der Ukraine und der NATO ausgesprochen und Donald Trump dann auch noch einen Seitenhieb gegeben. Sie werde sich nicht einschleimen bei Diktatoren. Sie wisse genau, wo sie stehe und sie wisse auch, wohin die USA gehörten. Der politische Gegner zeichnet Kamala Harris ja sehr häufig als zu weich und zu schwach, wenn sie Präsidentin werden würde.
Die Delegierten in Chicago reagierten erwartbar begeistert. Harris' Konkurrent Donald Trump reagierte erwartbar abfällig. Gibt es weitere Reaktionen in den USA?
Das ist halt hier ein sehr gespaltenes Bild. Und ich glaube, das eigentlich Interessanteste jenseits dieser erwartbaren politischen Reaktionen, die Sie beschrieben haben, dürfte sein, ob diese 4-Tage-Parteitag und die Rede von Kamala Harris etwas bewegt haben bei den Menschen, die sich noch nicht entschieden haben, wie sie wählen oder ob sie überhaupt wählen gehen. Das werden aber ganz konkret wahrscheinlich erst die nächsten Tage und Wochen zeigen.
Dieser Nominierungsparteitag in Chicago hatte ja vor allem das Ziel, die eigene Partei zu einen. Welche nächsten Schritte stehen denn nun für Kamala Harris im Wahlkampf an?
Naja, es ging um beides. Richtig, die eigene Partei einen und hinter sich bringen, aber die steht wirklich hinter Kamala Harris. Aber auch diese Energie projizieren und vor einem Millionenpublikum noch einmal sich selber präsentieren, wie man sich selber sehen will und nicht wie der politische Gegner einen skizziert. Jetzt geht es eben darum, diese Energie beizubehalten. Ich gehe mal davon aus, nach dem, was ich hier erlebt habe, dass das bei demokratischen Aktiven, auch bei vielen Wählerinnen und Wählern der Fall sein wird. Aber das heißt noch lange nicht, dass ausgemacht ist, dass Kamala Harris damit auf dem Weg ins Weiße Haus ist, denn es sind 8 Wochen und vor allem, es stehen noch einige Fernsehdebatten an. Wir haben ja erlebt, was Fernsehdebatten in den USA verändern können. Die Wirtschaftslage wird eine wichtige Rolle spielen und wie sich der Wahlkampf weiterentscheidet.
Und dann kommt noch der Faktor, dass heute der Rückzug des dritten, des parteilosen Präsidentschaftskandidaten Robert Kennedy erwartet wird. Wem von den verbleibenden Kandidaten würde ein solcher Rückzug nutzen?
Es ist so, dass Kennedys Zahlen seit Bidens Rückzug insgesamt gesunken sind. Viele sind da wohl zu Kamala Harris abgewandert. Aber tendenziell sind diejenigen, die jetzt noch bei Kennedy waren, eher Trump-Wähler. Das heißt, es würde Donald Trump nutzen. Und Kennedy ist offenbar auch seit Wochen mit Trump und seinem Wahlkampfteam in Verhandlungen. Ich nehme an, was er dafür bekommt, wenn er seinen Wählerinnen und Wählern empfehlen wird, Donald Trump zu wählen. Und angesichts der knappen Verhältnisse, gerade in den wahlentscheidenden Swing States, kann das natürlich schon eine Rolle spielen, wenn jetzt Kennedy-Wähler zu Trump gehen.
Vielen Dank für die Informationen und Einschätzungen an Doris Simon. Ins Inland. Erst vergangene Woche hatte es ja an mehreren Militärstandorten in Deutschland Fälle von Sabotageverdacht gegeben. Einer davon betraf Geilenkirchen in Nordrhein-Westfalen. Jetzt gab es wieder eine Warnung und diesmal wurde die Sicherheitsstufe auf das zweithöchste Niveau angehoben, nun aber wieder abgesenkt. Aus Aachen, Thomas Wenkert.
Die Sicherheitslage auf der NATO-Airbase in Geilenkirchen hat sich entspannt. Die Sicherheitsstufe wurde von 2 auf 3 zurückgestuft. Damit geht man aktuell auf der Airbase nicht mehr von einer Terrorgefahr aus. Gestern hatte ein amerikanischer Geheimdienst vor einem Anschlag auf dem Stützpunkt gewarnt. Was genau in dem Schreiben aus den USA steht, dazu will sich die NATO bisher nicht äußern. Offenbar ging man aber von einem Drohnenangriff aus. Mitarbeiter der Airbase haben überall auf dem Stützpunkt Zetteln mit dem Hinweis verteilt, wer eine Drohne sieht, der solle sich beim Kommandeur melden. Und dass die Warnung ernst genommen wurde, das zeigte auch eine weitere Reaktion der NATO. Zivilbeschäftigte, die nicht für den Flugbetrieb zuständig waren, durften die Base seit gestern nicht mehr betreten. Auch diese Warnung wurde aufgehoben. Zeitweise waren nur noch wenige 100 Personen auf dem Stützpunkt im Einsatz. Dennoch lief der Flugbetrieb normal weiter. Heute starteten Aufklärungsmaschinen Richtung Norwegen. 14 Aufklärungsflugzeuge sind in Geilenkirchen stationiert.
Thomas Wenkert. Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Welt. Seine außenpolitische Positionierung ist immer von Gewicht. Vor einigen Wochen war der indische Premier Modi in Russland zu Gast. Seine Umarmung mit Putin sorgte für Befremden im Westen und besonders in der Ukraine. Heute nun besuchte Modi wiederum den ukrainischen Präsidenten Zelensky in Kiew. Von dort Andrea Beer.
Großer Bahnhof für den ersten Besuch eines indischen Premiers seit der ukrainischen Unabhängigkeit und der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor mehr als 30 Jahren. In Kiew begrüßte Narendra Modi zunächst Inderinnen und Inder, die in der Ukraine leben. Aruna Padat kam Ende der 80er Jahre noch zu Sowjetzeiten aus Mumbai nach Kiew. Die Computeringenieurin gründete eine Familie und eine Firma für Pharmazieprodukte, die heute 200 Menschen beschäftigt. Der russische Großangriff beeinträchtige ihr Leben und ihre Geschäfte stark, sagt die Frau im weißen Sari und streicht die langen schwarzen Haare zurück.
Yeah, we got lots of problems.
Wir haben viele Probleme und mussten uns von Kharkiv nach Ternopil verlagern, aber die Ukraine ist unser zweites Heimatland. Wir bleiben. Mein Mann und die Kinder sind natürlich besorgt. Und dann der ständige Luftalarm. Aber wir werden bleiben, zumal die Kinder einen ukrainischen Pass haben. Für die Ukraine ist Indien ein schwieriger Partner. Die größte Demokratie der Welt sieht sich als neutral an und hat den russischen Angriffskrieg nicht eindeutig verurteilt. Indien trägt westliche Sanktionen nicht mit und bezieht weiter russisches Öl. Premier Modi pflegt zudem die historisch engen indisch-russischen Beziehungen und absolvierte im Juli einen Moskau-Besuch, bei dem er Wladimir Putin umarmte. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky reagierte mit scharfer Kritik. Nun wurde Zelensky von Modi umarmt. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz dankte Zelensky Indien für humanitäre Hilfe und äußerte die Hoffnung, das Land werde die kommenden Friedenskonferenzen der Ukraine aktiv unterstützen. unterstützen. Das Beenden des Kriegs und ein gerechter Frieden, das hat für die Ukraine Priorität. Wir haben kürzlich den ersten Friedensgipfel abgehalten. Ich möchte Indien für seine Anwesenheit bei diesem Gipfel danken. Wir gehen davon aus, dass Indien der Abschlusserklärung des Eröffnungsgipfels noch beitreten kann. Ich werde mit dem Premier darüber sprechen. Narendra Modi erklärte, Indien wolle aktiv zu einem Frieden beitragen. Er habe Wladimir Putin gesagt, dass die Probleme nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden könnten, sondern nur durch Diplomatie. Wir haben uns aus voller Überzeugung aus dem Krieg herausgehalten. Das bedeutet nicht, dass wir gleichgültig sind. Wir waren vom ersten Tag an nicht neutral. Und zwar stehen wir fest auf der Seite des Friedens. Trotz gemeinsamer Erklärung, greifbare Ergebnisse zu einer erkennbar aktiven Rolle Indiens im Rahmen der ukrainischen Friedensdiplomatie, das ergab Modis Besuch nicht.
Andrea Bär. In Kairo werden derzeit unter internationaler Vermittlung die indirekten Verhandlungen zwischen der israelischen Führung und der radikal-islamistischen Hamas fortgesetzt. Ziel ist ein Schweigen der Waffen und die Freilassung der Geiseln im Gazastreifen. Doch dort ist von Annäherung nichts zu spüren. Tim Asman aus Tel Aviv.
Im Gazastreifen wird weiter gekämpft. Die israelische Luftwaffe griff nach eigenen Angaben vom Morgen in den davor vergangenen rund 24 Stunden mehr als 30 Ziele an und erklärte, darunter seien auch Stellungen der Hamas wie Abschusspositionen für Raketen gewesen. Für die Zivilbevölkerung gibt es immer weniger ausgewiesene Zufluchtsorte. Im Rahmen der israelischen Militäroperationen, vor allem im Süden des Gazastreifens, wurden weitere Evakuierungen angeordnet. Betroffen sind erneut auch Gebiete, die bis dahin sogenannte humanitäre Schutzzonen für palästinensische Flüchtlinge waren. Nach Angaben der Vereinten Nationen machen diese Zonen nur noch 11% der Fläche des Gazastreifens aus, indem die Zahl der Binnenflüchtlinge mittlerweile auf 1,9 Millionen geschätzt wird. Die UN und andere Hilfsorganisationen dringen weiterhin auf eine Feuerpause, auch um noch in diesem Monat Impfungen gegen Polio im Gazastreifen durchführen zu können. Der Erreger kann zu Kinderlähmung führen. Die Aussichten auf einen Erfolg der indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Ende der Kämpfe und die Freilassung von Geiseln erscheinen gering. Israels Regierungschef Netanyahu bekräftigte seine Forderung nach einem Verbleib israelischer Truppen an strategisch wichtigen Punkten im Gazastreifen. Die Hamas verlangt einen vollständigen Abzug.
Tim Asman. Die Olympischen Spiele in Paris sind vorbei. Die Urlaubszeit der Franzosen neigt sich auch dem Ende zu. Die politische Verschnaufpause, die sich der französische Präsident mit Blick auf die extrem schwierige Regierungsbildung gegönnt hatte, ist zu Ende. Heute traf sich Macron zu Gesprächen. Daniela Jungert aus Paris.
Den Anfang machten die Vertreter des Linksbündnisses. Das Lager hatte die meisten Stimmen bei der Parlamentswahl vor knapp 2 Monaten bekommen. Entsprechend selbstbewusst gingen die Chefs der 4 beteiligten Parteien in den Termin. Und alle gaben sich danach durchaus zufrieden. Macron habe seine Niederlage eingeräumt, sagte Manuel Bompard von der linken Partei La France Insoumise. In der Tat scheint der Präsident verstanden zu haben, dass er diese Wahlen verloren hat. Der nächste Schritt müsse jetzt sein, dem stärksten Lager auch die Möglichkeit zu einer Regierungsbildung zu geben, ergänzte Olivier Faure, Parteichef der Sozialisten. Selbst wenn wir keine absolute Mehrheit haben, ist es Aufgabe der stärksten Gruppe, eine Lösung anzubieten, eine Regierung zu bilden und danach Mehrheiten zu suchen im Parlament, damit wir vorwärts kommen. Dazu wären sie jederzeit bereit, betonen die Linksbündnisvertreter nach ihrem Treffen mit dem Präsidenten. Schon vor Wochen hatten sie auch einen Personalvorschlag gemacht. Die hohe Finanzbeamtin Lucie Castet könnte Premierministerin werden. Auch sie war bei dem Termin im Élysée-Palast dabei. Ich halte mich bereit, diese neue Koalition aufzubauen, mit den anderen politischen Kräften zu reden, um nach einem Weg zu suchen, die Stabilität des Landes zu garantieren und die drängenden Probleme der Franzosen zu lösen. Doch ob es dazu kommt, ist mehr als fraglich. Denn Macrons Mittellager und auch die konservativen Republikaner lehnen eine Regierung unter Castet ab. Vor allem, weil zu dieser auch Minister von La France Insoumise gehören würden, sagt Bruno Retailleau, Chef der Republikaner im französischen Senat. Sie sind in allem unser Gegensatz, deshalb wollen wir nicht, dass der Präsident Minister dieser Partei ernennt. Die Vorstellung, diese Partei könnte Teil einer Regierung sein, ist für uns indiskutabel. Eigene Vorschläge für eine Regierung wollen die Konservativen aber auch nicht machen. Sie warten ab, wie sich Macron entscheidet. Der führt am Abend weitere Gespräche und auch noch am Montag. Dann sind die Vertreter des rechten Rassemblement National geladen.
Und wir bleiben beim Stichwort schwierige Regierungsbildung, wechseln aber von Frankreich nach Belgien. Traditionell sorgt das zersplitterte Parteiensystem dort für lange Verhandlungsphasen. 2011 dauerte die Regierungsbildung 541 Tage. Auch diesmal wird es wohl noch dauern, meldet Klaus Remme.
Die Hoffnungen auf eine für belgische Verhältnisse zügige Regierungsbildung hatten sich gestern zerschlagen, nachdem Bart De Wever, Chef der nationalistischen flämischen NWA, Wahlsieger am 9. Juni mit entsprechenden Sondierungsgesprächen gescheitert war. Am Abend gab De Wever sein Mandat im Gespräch mit König Philipp zurück. Doch der will die Hoffnung auf das Fünf-Parteien-Bündnis Arizona genannt, da sich die unterschiedlichen Parteifarben in der Flagge Arizonas wiederfinden, nicht aufgeben. Nicht nur der König weiß, die Zeit drängt. Peter Timmermans, Geschäftsführer beim belgischen Arbeitgeberverband, mahnte heute Morgen im belgischen Rundfunk, das Schlimmste wäre, wenn sich zu einer schwierigen wirtschaftlichen Lage auch noch politisches Chaos gesellen würde.
The sense of urgency is groot. Das Ärgste, was soll können gebeuren, das ist, dass da noch ein langer politischer Chaos bovenop kommt.
Und so sondierte der König heute in separaten Gesprächen mit den Vorsitzenden der fünf beteiligten Parteien persönlich. Die inhaltlichen Differenzen zwischen etwa den wallonischen Liberalen und den flämischen Sozialisten sind erheblich. Die Bedeutung der unterschiedlichen regionalen Wurzeln sind wie immer in Belgien nicht zu unterschätzen und so muss zwangsläufig ein heterogenes Bündnis entstehen. Für das Scheitern der wochenlangen Verhandlungen wollte heute niemand die Verantwortung übernehmen. Im Gegenteil, gemeinhin wurde der eigene gute Wille betont. Für uns ist es wichtig, dass es schnell geht, aber wir brauchen alle fünf Parteien, um Tango zu tanzen, meinte etwa Sami Mahdi von den flämischen Konservativen, der heute Morgen als erster im Palast vorstellig wurde.
Es ist für uns belangrijk, dass eine Lösung kommt, auf kurze Termin, mit It takes five to tango diese Keer.
Inhaltlich ist es vor allem die Finanzpolitik, die für erheblichen Streit sorgt. Der belgische Staatshaushalt ist dramatisch hoch verschuldet. Die EU-Regeln schreiben über die nächsten 7 Jahre einen Schuldenabbau von 27 Milliarden Euro vor. Die flämischen Sozialisten der Partei Foreut pochen auf eine höhere Steuerbelastung für Vermögende. Conor Rousseau führte heute die Gespräche mit dem König. Das sei nur fair, sagte er anschließend, gelobte aber auch weiterhin konstruktiv zu verhandeln. Vor allem die Partei MR, die Liberalen in der Wallonie, hielten dagegen. Der Steuerkarren ist schon jetzt überlastet, kritisierte MR-Parteichef Georges-Louis Boucher. Die Gespräche seien nicht nur am Thema Kapitalertragsteuer gescheitert, auch zur zukünftigen Mehrwertsteuer habe man keinen Konsens gefunden. Dennoch beschwichtigte Boucher:
Ça veut pas dire que l'Arizona est morte, on faut juste continuer à travailler. Je suis un peu surpris parfois de la dramatisation. Parce qu'il n'y avait pas de raison nécessairement de revenir devant le roi.
Maxime Prévost, der Parteichef von Les Engagés, den wallonischen Konservativen, verließ den Palast ohne Kommentar. Der Grund wurde schnell offenbar. Der König betraute ihn, in weiteren Verhandlungen eine Lösung zu finden. Prévost hat nun 10 Tage Zeit, das zu erreichen, woran Bart De Wever gescheitert ist. Gelingt ihm das politische Kunststück, wäre es immer noch eine für belgische Verhältnisse zügige Regierungsbildung.
Klaus Remmer aus Brüssel. Vor gut 3 Jahren übernahmen in Afghanistan die radikal-islamistischen Taliban wieder die Macht. Westliche Truppen zogen ab, die Hoffnung in Afghanistan, eine liberale Zivilgesellschaft zu etablieren, erlosch. Zwar kündigten die Taliban zunächst an, speziell Frauenrechte stärker zu achten als früher, doch davon ist nichts übrig geblieben. Heute verabschiedete die Führung in Kabul ein Gesetz, das Rechte von Frauen noch weiter radikal einschränkt. Charlotte Horn.
Das neue Regelwerk schränkt vor allem das Leben von Frauen in Afghanistan weiter ein. Frauen müssen ihr Gesicht vollständig bedecken. Ihren Schleier dürfen sie in der Gegenwart fremder Männer nicht lüften. Ihre Kleidung darf nicht zu eng anliegen. Und in der Öffentlichkeit dürfen sie weder singen noch laut sprechen. All das sei erforderlich, so die Taliban, um Männer nicht in Versuchung zu bringen. Außerdem schreiben die Regeln Männern vor, wie sie sich richtig kleiden sollen. So müssen sie knielange Hosen tragen und ihr Bart darf nicht zu kurz sein. Der neue Erlass verbietet gleich gleichgeschlechtliche Beziehungen, Ehebruch und Glücksspiel. Von Medien verbreitete Inhalte dürfen nicht gegen das islamische Scharia-Recht verstoßen. Die meisten dieser Verhaltensregeln gelten schon seit 3 Jahren. Doch jetzt sind sie lokalen Medienberichten zufolge als Gesetz vom obersten Führer der Taliban unterzeichnet worden. Damit gelten sie als rechtskräftig. Wer sich nicht daran hält, muss mit strengen Kontrollen der Sittenpolizei des Tugendministeriums rechnen. Außerdem drohen Mahnungen, Geld oder Gefängnisstrafen. Die UN-Mission in Afghanistan hat die neuen Erlasse in ihrem jüngsten Bericht als Verstoß gegen die Menschenrechte bezeichnet. Insbesondere die Auswirkungen auf den Alltag von Mädchen und Frauen gebe Anlass zu erheblicher Sorge.
Vor fast 1,5 Jahren eskalierte im Sudan ein Machtkampf zwischen der Armeeführung und der paramilitärischen RSF-Miliz. Blutige Kämpfe brachen aus, Millionen Menschen sind seitdem auf der Flucht. Um wenigstens wieder humanitäre Hilfe zu ermöglichen, hatten die USA und mehrere arabische Staaten Verhandlungen über den Sudan in Genf angesetzt. Doch ein weitreichender Erfolg blieb aus, berichtet Katrin Hondel.
Ein Ende der Kämpfe im Sudan ist nicht in Sicht. Frieden oder auch nur Waffenruhe haben die Gespräche in der Schweiz nicht gebracht. Von diesem großen Ziel hatte sich Tom Perriello, der US-Sondergesandte für den Sudan, schon zu Beginn der Verhandlungen verabschiedet. In den vergangenen 10 Tagen ging es zuallererst darum, trotz des blutigen Machtkampfs im Sudan, humanitäre Hilfe für Millionen notleidende Menschen möglich zu machen. Und das wurde zumindest teilweise erreicht, so Perriello in Genf. Im Westen des Sudan wurde ein Grenzübergang geöffnet, sodass nun vom Tschad aus Hilfe ins Land gelangt. Zum ersten Mal seit 4 Monaten fuhren Lastwagen über die Grenze in Gebiete, in denen mehr als 500.000 Frauen und Kinder vom Hungertod bedroht sind, sagte Perriello. Er hoffe, dass hunderte weitere Lastwagen folgen. Man habe die Ausweitung der Hilfslieferungen über mindestens 2 weitere Routen vereinbart. Auch habe es Zusagen gegeben, die Zivilbevölkerung besser zu schützen. Neben den USA waren die Schweiz, Saudi-Arabien und Ägypten sowie die Vereinigten Arabischen Emirate, die Afrikanische Union und die UNO an den Gesprächen beteiligt. Aus dem Sudan war nur eine Delegation der RSF-Miliz nach Genf gekommen. Man sei aber virtuell auch mit Vertretern der Armee in Kontakt, berichtete Perriello. Noch wichtiger als die Gespräche der vergangenen 2 Wochen seien nun die kommenden 2 Wochen, sagte Perriello. Dann werden wir sehen, ob unsere Ergebnisse real sind.
Aus Genf Katrin Hondel und zum Sudan heute auch unser Podcast Der Tag, den Sie hören können in unserer DLF Audiothek. Der Thementag zum Klimaschutz im Deutschlandfunkprogramm ist Ihnen vielleicht heute schon begegnet. Tagesaktuell stand das Thema in Berlin auch auf der Tagesordnung. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen stellte nämlich ein neues Förderprogramm für Unternehmen vor, die CO2 einsparen wollen. Erstmals können demnach in bestimmten Branchen auch Firmen gefördert werden, die CO2 abscheiden und einlagern. Lange Zeit hatten ja gerade die Grünen diese Technologie strikt abgelehnt. Was sonst noch wie gefördert werden soll, schildert an Katrin Büsker.
Der deutsche Mittelstand soll fossilfrei werden und dafür gibt es jetzt finanzielle Hilfe vom Staat.
Die Bundesförderung Industrie und Klimaschutz, kurz BIC,
stellte Wirtschaftsminister Robert Habeck das Programm heute vor. Insgesamt 3,3 Milliarden Euro sollen zur Umstellung auf fossilfreie Technologien an kleine und mittelständische Unternehmen fließen. Ab September können die Hilfen beantragt werden.
Es ist wie das 4. Zahnrad, das jetzt die Industrie, die Dekarbonisierung der Industrie, vor allem für die kleineren und mittelständischen Unternehmen unterstützen soll.
So der Grünen-Politiker Habeck. Denn Förderprogramme für große Industrieunternehmen gibt es bereits. Jetzt drücken auch die kleineren nach. Gefördert werden die Investitionskosten für fossilfreie Technologien, nicht aber die Produktionskosten. Wenn also durch fossilfreie Produktion höhere Kosten anfallen, trägt diese das Unternehmen selbst.
30% der förderfähigen Kosten können übernommen werden. Und dann gibt es noch einen Zuschlag für KMUs, also bis 250 Mitarbeitern von 10% und noch für kleinere Unternehmen bis 50 Mitarbeitern bis zu 20% Zuschlag.
Kleinere Unternehmen können mit bis zu 50% der Investitionskosten also den höchsten Fördersatz erhalten. Wichtig zu wissen, es muss nicht direkt die komplette Produktion umgestellt werden.
Also sagen wir mal, da ist eine Glasfabrik, die hat 3 Wannen und sie kann 2 erstmal umstellen und die sind vielleicht die kleineren gegenüber den größeren. Das ist dann auch trotzdem förderfähig.
Ziel sei es, die Unternehmen überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen. Bis 2030 sollen so 40% der Emissionen eingespart werden können. Förderprogramme wie dieses können ein Baustein für wirksamen Klimaschutz sein. Das zeigt eine neue Studie, an der unter anderem das Berliner Klimaforschungsinstitut MCC beteiligt war. Die Forschenden haben darin 1500 klimapolitische Maßnahmen der vergangenen 20 Jahre untersucht, international betrachtet, und kommen zu dem Ergebnis, es braucht immer einen Mix von Maßnahmen, damit wirklich wirksam Treibhausgase eingespart werden können, erklärt Nicolas Koch vom MCC im Deutschlandfunk.
Was sich klar zeigt in unserer Analyse ist, dass Förderprogramme, die sehr beliebt sind, und auch viele Regulierungen, die sehr beliebt sind, allein unzureichend sind. Erst in einer Kombination mit preisbasierten Instrumenten, und ich denke hier an CO2-Steuern, ich denke an Energiesteuern, dann können diese Instrumente ihr Emissionsreduktionspotenzial wirklich heben und zu erheblichen Emissionssenkungen führen.
Die Studie zeigt, Verbote allein genügen nicht. Sie müssen immer flankiert werden, zum Beispiel mit Maßnahmen, die Alternativen schaffen. Als Positivbeispiel benennen die Fachleute etwa Großbritanniens Kohleausstieg, wo mit Subventionen für erneuerbare Alternativen geschaffen wurden, während der fossile Brennstoff durch einen Ausstiegsplan und CO2-Bepreisung aus dem Markt gedrängt wurde. Auf diese Weise konnten 2015 erheblich Emissionen gesenkt werden. Deutschland geht bei seinem Kohleausstieg ähnlich vor und auch die Industrie wird vom europäischen Emissionshandel erfasst. Klimaschutz kann also gelingen, wenn man ihn klug angeht.
Ann-Kathrin Büsker aus Berlin, und wir bleiben in der Hauptstadt, denn da gibt es heute noch ein komplexes Thema, das sich die Ampelkoalitionäre vorgenommen haben. Die Bundesländer zahlen der katholischen und der evangelischen Kirche Jahr für Jahr dreistellige Millionensummen als Ausgleich für Enteignungen der Kirchen im vorletzten Jahrhundert. Nun soll das nach dem Willen der Bundesregierung abschließend mit einer milliardenschweren Entschädigung geregelt werden. Gudula Geuter erklärt die uralte Gemengelage.
In der Reformation und dann durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803 enteignete der Staat die Kirche unter anderem. Es ging um Klöster und riesige Ländereien. Zum Ausgleich für die so entgangenen regelmäßigen Erträge verpflichtete sich der Staat zu dauerhaften Ausgleichszahlungen. Zu diesen sogenannten Staatsleistungen verpflichteten sich die damaligen deutschen Staaten und dann als ihre Rechtsnachfolger die Bundesländer jeweils in einzelnen Verträgen mit evangelischer und katholischer Kirche, später in weit geringerem Umfang auch mit den Altkatholiken. Über 600 Millionen Euro sind das derzeit pro Jahr, sehr ungleich verteilt auf die Länder. Schon die Weimarer Reichsverfassung sah vor, und so hat es das Grundgesetz übernommen, Zitat, die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Zitat Ende. Das Reich, das ist heute der Bund, also erst einmal der Bundestag. Und der will dieses Gesetz mit den Grundsätzen noch in dieser Legislaturperiode verabschieden, sagt, am Telefon in windiger Umgebung, der religionspolitische Sprecher der Grünen, Fraktionsvize Konstantin von Notz.
Es ist jetzt wirklich an der Zeit zu handeln. Das ist auch und gerade im Sinne der Kirchen, diese Verhältnisse zu ordnen.
Schon in der vergangenen Legislaturperiode hatte es Verhandlungen gegeben und einen Gesetzentwurf, mit dem viele einverstanden waren, der allerdings von der damaligen Opposition ausgegangen war. Vor allem die Union machte als Teil der Großen Koalition nicht mit. Die Ampel schrieb sich das Projekt in ihren Koalitionsvertrag und verhandelte wiederum. An sich erfolgreich, sagt Sandra Bubendorfer-Licht, die Fachpolitikerin der FDP.
Nach den ganzen wunderbaren Verhandlungen mit den Kirchen, mit dem Länder, wäre es eigentlich schon hervorragende Ergebnisse, wenn in anderen Bundesländern nicht Wahlen gewesen wären.
Mindestens einige, vielleicht sogar alle Bundesländer machten nicht mit. Und die müssen letztlich umsetzen, verhandeln und zahlen. Trotzdem wollen SPD, Grüne und FDP das Gesetz jetzt auf den Weg bringen. Und zwar, das hatte zuerst die FAZ berichtet, in einer Variante, die keine Zustimmung des Bundesrates vorsieht.
Die Blockadehaltung der Länder zwingt die Koalition leider dazu, diesen Weg zu gehen.
Sagt die FDP-Politikerin Bubendorfer-Licht, und Konstantin von Notz von den Grünen ergänzt.
Die Kirchen zeigen sich hier deutlich kooperativer, muss man sagen, und auch gesprächsbereiter als so manche Vertreter aus den Ländern.
Für die Kirchen sind die Staatsleistungen ein Imageproblem und die Aussichten werden durch immer größere Wahlerfolge von AfD und BSW und durch immer mehr Kirchenaustritte nicht besser. Ohne Zustimmung der Länder geht es nicht, sagt dagegen der Chef der Staatskanzlei Sachsen-Anhalt, Rainer Robra.
Die Länder müssen mit ihren Gesetzen, die ja in jedem Falle noch erforderlich sind, auf dem Grundsätzegesetz des Bundes aufbauen können. Dafür ist Kommunikation erforderlich, das ist fachlich gewiss nicht einfach. Und das sichert heutzutage das Zustimmungsverfahren im Bundesrat.
Schließlich sei man auch über 100 Jahre ohne Umsetzung des Verfassungsauftrages ausgekommen. Kein Land braucht das, sagt er unserem Hauptstadtstudio. Und
wir Länder sind derzeit auch schlichtweg nicht in der Lage, das zu tun. Wir haben alle Riesenprobleme, unsere Haushalte ausgeglichen zu gestalten.
Wenn das in einer Endlosschleife weitergezahlt wird, wird es auf alle Fälle teurer werden.
Antwortet die FDP-Politikerin Bubendorfer Licht. Und man wolle den Ländern viel Zeit geben. 10 Jahre, um mit den Kirchen zu sprechen und dann noch einmal bis zu 30 Jahre, um zu zahlen. Der Entwurf soll, so der Plan, bis zum Herbst vorliegen.
Gudula Geuter über den Versuch, die jährlichen Staatsleistungen an die Kirchen abschließend zu regeln. Das Ganze wird wohl noch etwas dauern. Soweit die Informationen am Abend heute mit Silvia Engels am Mikrofon. Ihnen einen angenehmen Abend.